Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite mit diesem wunderbaren Lied jetzt gerade, welches uns doch zeigt, wie grausam wir Menschen eigentlich sind. Für einen jeden von uns starb der sündlose Sohn Gottes am Kreuz. Tief beeindruckend. Und wir wollen in diese Botschaft starten, auch nochmals kurz mit Gebet. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir für diese schöne Einleitung von Markus, für diese schönen Lieder, für die Musik und ja, diesen ganzen Gottesdienst mit all den Diensten, die jetzt auch rundum stattfinden. Danke für die Möglichkeit, Herr, und danke jetzt auch für dein Wort, auf das wir hören dürfen. Lass uns staunen, lass uns tiefer sehen, weiterkommen, Herr, und dass doch das alles dann auch Auswüchse haben darf in uns, in unserem Leben ganz persönlich. Wir danken dir, dass du deinen kostbaren Sohn gegeben hast, Herr, der an meiner Stelle gestorben ist am Kreuz. Danke dafür. Und danke jetzt, Herr, segne du uns. Amen. Zeilen von Kindern rückblickend über ihre Väter. Jemand sagte: Mein Papa ist einer der wichtigsten Menschen für mich, denn er unterstützt mich immer und ohne Einschränkungen. Er gibt mir das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit und ich weiß, dass er stolz auf mich ist. Ich habe ihn sehr lieb. Jemand anderes? Für mich als kleines Mädchen war er ganz klassisch mein Held und Vorbild. Heute ist er immer noch die erste Person, die ich anrufe, wenn es mir besonders gut oder schlecht geht. Er ist die wichtigste Person in meinem Leben. Wieder jemand sagte: Früher habe ich immer gedacht, er wolle mich einschränken und bremsen. Heute schätze ich seine Weisheit und Lebenserfahrung und seinen intelligenten und kritischen Charakter. Und als letztes, mein Papa war, ist und bleibt immer mein einzig wahrer Held. Egal was auch immer ist, er ist da für mich und versucht mich zu verstehen. Ja, aus diesen Zeilen, da könnten wir nun vieles ins Geistliche mit übernehmen oder übertragen. Väter, natürlich immer beide Elternteile, das ist ganz klar, wollen ihr Kind schützen, Dinge beibringen, ihm helfen, es weiterbringen im Leben, so dass es viele Züge von einem selbst übernimmt, um dann auch selbstständig im Leben zu stehen. Und natürlich wünscht sich doch ein Vater, dass sich ein Kind an ihm freut und er, kindlich gesprochen, ein Held ist für das eigene Kind. Und ein Vater, er hat somit also viele Ziele. Und bei Gott uns gegenüber, da ist es doch genauso. Denn Gott, er ist unser Vater, das wissen wir. Paulus, er sagt ja in einer anderen Stelle, ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen. Und in diesem rufen wir den lebendigen Gott als unseren Vater an. Abba, Vater. Wissen Sie, wer auch Gott mit Abba, Vater angesprochen hat? Jesus selbst. Markus 14, 36, im Garten Gethsemane. Wenn es dein Wille ist, wo er gerungen hat, Abba, Vater. Und er ist der Sohn Gottes und in ihm sind wir Söhne und Töchter Gottes. Und da sehen wir doch auch, wie gleich wir alle Jesus gemacht sind. Einfach herrlich. Wir können somit sagen, in Anbetracht des gelesenen Kapitels, vielen Dank Markus, Christus hat uns das Herz des Vaters geoffenbart. Dieses liebende Herz gegenüber seinen Kindern, dieses liebevolle Bestreben, seinen Kindern Dinge zu zeigen, sie zu lehren, eben weiterzubringen. Und deshalb auch das Thema heute Morgen, Gottes Vaterherz. Gott, er hat nämlich ein Herzensanliegen. Und wir werden heute sehen, dass auch unser Vater uns als seine Kinder weiterbringen will und uns darin hilft, uns trägt, unterstützt bis zum Ziel. Gott, er hat ein Ziel mit ihnen. Und wir sehen heute, wie er das erreichen wird, mit einem jeden von uns. Und da sind wir wieder bei diesen bereits mehrfach angesprochenen tiefen Gedanken Gottes, die nur der Geist Gottes kennt. Dieser Geist, er wohnt in uns. Gott, er hat also viel Tieferes vor, als uns einfach zu sagen, du bist errettet. Und nun müssen wir ganz kurz zwei, drei Sätze ausholen und landen dann bei 1. Korinther 13. Wir wissen, auch als Repetition vom Alten Testament her gesehen, im Fortverlauf der Heilsgeschichte, am Anfang war vieles unklar, vieles wurde durch den Verlauf der Heilsgeschichte dann immer deutlicher. Und deshalb schreibt Paulus eben nun folgenden Vers, und da greifen wir etwas vor aus 1. Korinther 13, Vers 12. Dieses Kapitel, es liegt unserer Botschaft heute Morgen also zugrunde. Und hier in Vers 12 heißt es, denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Also können wir sagen, auch immer im Hinterkopf diesen Vater-Kind-Gedanken. Damals, da erblickte man oder waren Dinge der Unmündigkeit zu erblicken. Eben, es war alles nur bruchteilhaft zu sehen. Paulus, er vergleicht das mit dem Blick in einen antiken Spiegel, in dem man ja eigentlich alles verblasst und verschwommen sieht. Jenny und ich haben neulich einen Spiegel bestellt und da haben wir gesehen, die Auswahl an Spiegeln, sie ist ja riesig. Es gibt auch Dekorationsspiegel und bei denen ist es so, dass man eigentlich, wenn man reinschaut, gar nichts erkennen kann. Das ist wie wenn man sich in einer Alufolie auf der Mattenseite wahrscheinlich betrachten würde. Gut, für mich wäre das wahrscheinlich praktisch. Es würde mir den ersten Schock am Morgen beim Blick in den Spiegel natürlich ersparen. Ja, aber so richtig etwas erkennen tut man halt nicht. Und deshalb dieser passende Vergleich von Paulus. Und er sagt somit, früher war eben vieles unklar im Rätsel. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Sind wir uns des Vorrechts bewusst, dass wir ein Privileg haben, die komplette Bibel in den Händen zu halten? Dieses vollständige Wort, auch schon mehrmals erwähnt, zum Abschluss gekommen und unter Paulus, damit wir in der Erkenntnis Gottes wachsen können? Und mit dem Abschluss des Wortes Gottes ist eben 1. Korinther 13, Vers 8, dieses Vollkommene unter Paulus dann gekommen. Die volle Reife könnten wir hier an dieser Stelle genauer übersetzen. Die volle Reife. Und in dieser Reife, da hat unser Vater natürlich Absichten. Und das ist der erste Punkt. Absichten des Vaters. Er will nämlich, dass Sie und ich als seine Kinder in dieser Reife reifen. In diesem Vollkommenen, Da erblicken wir nämlich heute voll und ganz die Größe Jesu Christi, seine Herrlichkeit und jeden geistlichen Segen. Die Verse 9 und 10. Und in diesen Tiefen, die Gott uns durch Paulus eben offenbart, da sollen wir zunehmen, forschen und wachsen. Und das ist ein oftmals unterschätztes Privileg. Stellen Sie sich vor, wir erblicken wie von Angesicht zu Angesicht. Und spätestens dann in der Vollendung wird das buchstäblich ja dann auch so sein. So wie wir in einem guten Spiegel eben jedes Haar erkennen, das nicht richtig sitzt, jeden kleinen Makel im Gesicht sehen, genauso. Und die klare geistliche Erkenntnis, sie ist uns ermöglicht durch den kostbaren Sohn Jesus Christus. Ohne Rätsel, ohne schwierig zu deutenden Bilder, alle Geheimnisse sind enthüllt. Vers 12, so wie Gott sie und mich bis ins Tiefste kennt, er hat uns ja auch gemacht, so erkennen wir ihn heute in all seiner Herrlichkeit im Angesicht Jesu Christi. Wie hat Jesus damals schon gesagt, als er auf der Erde lebte? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Ja, die paulinischen Schriften, sie ermöglichen uns, Gott und seine Absichten so zu kennen und erkennen, wie wir uns selber kennen. Wie wenn wir uns eben in einem Spiegel betrachten. Unser Gnadenstand, wir wissen es, er ist in Christus vervollständigt und jetzt gilt es eben in unserem Leben, in der alle Erkenntnis übersteigenden Liebe des Christus zuzunehmen, immer mehr zu erkennen, danach zu trachten und auch in diesen Absichten eben zu wachsen. Ja, im Kern unseres Wesens vervollständigt werden. Und das ist eben ein Prozess, Epheser 3, Vers 19. Einfach gesagt können wir das nennen, Gott als Vater, er will Sie alle und auch mich als sein Kind großziehen, Kindliches abzulegen. Paulus sagt hier, ich redete wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind und als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Es geht also zum einen um einen jeden ganz persönlich von uns, die wir hier sitzen und geistliche sehen, aber auch, dass wir heranwachsen zu einem Mann als Leib Christi verbunden mit dem Haupt, Jesus, Epheser 4, 13 bis 15. Ja, wenn ich mich so mit meinem Sohn Elia, der ist jetzt in einem Alter, er wird jetzt 4 Jahre alt, wenn ich ihm so Dinge zeigen darf als Vater, vielleicht, die sie auch Väter oder Mütter sein dürfen, ist das für sie genauso. Es ist für mich immer so ein Geschenk, wenn ich als Vater meinem Sohn die Welt zeigen darf. Und damals, als ich ihm so das erste Flugzeug zeigen durfte oder die erste Eisenbahn, das ist etwas Bewegendes, denn für ihn versetzte das ins Staunen. Und da ist man doch stolz. Und ich meine jetzt nicht diesen falschen Stolz, sondern stolz mehr im Sinne, erfreut über alles, was er versteht und auch selber wiedergibt, alles, was er einfach begriffen hat und anwendet. Herrlich! Und bei Gott ist es doch eben genau das Gleiche. Sehen Sie Gott auch als Ihren persönlichen Vater vor sich, wie er Sie bildlich gesprochen auf den Schultern trägt und Sie tiefer führen will, eben in diese ganze Erkenntnis alles dessen, als wir unserem Sohn Elia dann helfen wollten, einen Pullover anzuziehen, das zu lernen, das ist ja noch kompliziert. In welches Loch muss er rein? Da hat er oftmals, ist er dann durch den Ärmel durchgegangen Und er hat immer gefragt, muss ich jetzt so oder so? Da muss das Bild vorne sein, das Etikett hinten. Und eben die Frage ist dann noch, oder ist der Pullover komplett verdreht? Und da verliert er die Geduld. Und da sagt er immer nach dem ersten Versuch, ich will nichts lernen. Mach du das. Lassen wir Gott an uns arbeiten? Lassen wir das zu? Geben wir ihm diesen Raum oder sind wir teils vielleicht auch etwas festgefahren in unseren Ansichten oder Meinungen? Das nehmen wir also aus diesem ersten Punkt mit. Gott, er hat Absichten und wir sollten ihm diesen Raum auch geben und auch beten dafür. Das zweite zeigt uns, da wollen wir betrachten, die beständige Liebe des Vaters. Denn hier geht es ja nun zunächst dann um das Vorgehen Gottes, wie er uns eben weiterbringen möchte. Und das ist das Zweite, durch die beständige Liebe des Vaters. Und da sehen wir in den ersten drei Versen von 1. Korinther 13 sehr viele Kontraste. Da heißt es zum Beispiel, wenn ich in Sprachen reden würde ohne Liebe, wenn ich Weissagung hätte, alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, wenn ich allen Glauben besäße, dass ich Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre das nichts. Erkenntnis ohne Liebe macht aufgeblasen, die Liebe aber erbaut die anderen. Oder die Berge, ja. Sie sind ja auch ein Bild für Königreiche, für Mächte. Und Berge versetzen kann also auch heißen, große Hindernisse aus dem Leben zu räumen. Aber ohne Liebe ist auch das nichts. Oder den ganzen Besitz verteilen. Wir alle könnten unser Auto verschenken, unser Haus verschenken, alles, was wir haben. Das ganze Geld zu einem guten Zweck irgendwo hinspenden, den eigenen Leib hergeben, so dass er sogar verbrannt würde, wir einen qualvollen Tod erleiden würden. Ohne Liebe wäre das alles nichts. Ohne Liebe funktioniert nichts. Zusammengefasst, auf uns angewendet, könnten wir auch noch sagen, die ganze aufgebrachte Energie in unserem Leben, vielleicht so sehr, dass wir an unsere Grenzen kommen, das ganze Erstreben von fernen Zielen, alles, was wir reinstecken, ohne Liebe nichts. Und deshalb ist es doch wichtig, dass wir beten. Herr, öffne mir die Augen, dass ich verstehe in deinem Wort. Öffne mir dein Herzen dafür. Und ja, auch als Eltern unseren Kindern gegenüber, ohne Liebe geht es nicht. Ohne Liebe ist alles nichts. Nun, warum ist das so? Warum ist das so? Ist es nicht, weil Gott in seinem Wesen Liebe ist? Er ist durchdrungen von Liebe und ohne Liebe würde somit bedeuten ohne Gott. Es ist ein Wesenszug Gottes. Und wenn somit etwas ohne Liebe geschieht, hat es keinen Bestand. 1. Johannes 4, Vers 16, da heißt es, und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wenn wir Gottes Liebe also ausleben, dann sind wir in diesem Moment Gott am allerähnlichsten. Gottes Wesen ist Liebe. Und Gottes Liebe, sie ist derart groß, dass sie ihn dazu getrieben hat, das Größtmögliche überhaupt zu geben, eben seinen Sohn. Größeres konnte Gott uns nicht schenken. Und nun geht es dabei natürlich nicht um eine Gefühlsliebe, wie uns das auch Hollywood vermittelt oder so, oder wie wir das im Alltag so oft sehen. Es geht nicht um eine Gefühls- und somit dahinschwindende Liebe, das ist nicht gemeint. Nein, es geht um die wahre Gottesliebe. Uns gegenüber ist es eine unveränderliche, beständige Vaterliebe. Es handelt sich dabei um eine über die Maßen hohe und selbstlose Liebe. Sind Sie sich und bin auch ich mir bewusst, dass wir diese hohe, selbstlose Liebe auch in uns haben? Diese Liebe haben wir von unserem Gott und Vater selbst erhalten. Und Gott ist also bereit, uns auch hier an diesem Punkt eine Gabe zu schenken, die ist absolut unvergleichlich. Diese Gabe ist mehr als alle Gaben, denn sie wird ja hier in den ersten Versen allen Gaben höher gestellt. Da denken wir doch, was wir alles so gut können in unseren Fähigkeiten, aber ohne die Liebe, die Gott uns schenkt, sind wir gar nicht fähig, etwas mit Bestand zu erwirken auf dieser Erde. Und diese Liebe, die etwas Beständiges erreichen kann, sie kommt somit nicht aus uns. Gott hat sie uns geschenkt, Römer 5, Vers 5. Und da heißt es, dass Gott diesen Geist ausgegossen hat in unsere Herzen, diese Liebe in seinem Geist ausgegossen hat in unsere Herzen. Und in diesem Wort ausgegossen, da sehen wir diese Großzügigkeit eines Vaters gegenüber seiner Kinder. Er hat nicht etwas Weniges gegeben, er hat es ausgegossen. Es ist die Großzügigkeit in Liebe des Vaters gegenüber einem Kind. Ist es nicht auch das große Anliegen eines Vaters, seinem Kind essentielle Dinge auf den Lebensweg mitzugeben? Es ist doch mein Wunsch, dass meine Kinder verstehen von dieser Liebe, von meiner Liebe ihnen gegenüber und natürlich von Gottes Liebe ihnen gegenüber. Ich will ihnen das einpflanzen. Ist das nicht auch das, was Gott bei uns will? Und Gottes Liebe, diese Liebe, sie ist, wir haben gesagt, Gott ist im Wesen Liebe. Somit können wir eigentlich, vielleicht etwas salopp ausgedrückt, wir haben alle ein Stück Wesen Gottes in uns. Und herrlich wird es dann natürlich in der Vollendung sein, wenn Gott alles in allen sein wird, dann ist natürlich auch diese Liebe alles in allen. Wie herrlich das sein wird. Wir sehen also, Gottes Liebe ist mehr als alle genannten Gaben, mehr als Reden, Wissen, Glauben und Tun, mehr als alles Menschliche, mehr als der Glaube der Berge versetzt, eben weil ohne Liebe nichts ist. Jemand hat einen sehr guten Satz gesagt und das so auf den Punkt gebracht. Gottes Liebe ist nicht nur Wirkung, sondern Ursache. Nicht nur köstliche Frucht, sondern das Leben selbst. Und wenn wir darüber nachdenken, merken wir auch, dass die Liebe etwas ist, das hat Gott nicht geschaffen. Gott hat nicht die Liebe geschaffen, weil er Liebe selbst ist. Und somit haben wir also in der Tat von Gott mit dieser Liebe etwas geschenkt bekommen, das seinesgleichen sucht. Diese Liebe ist überaus himmlisch und von unerschütterlichem Bestand. Vergessen wir nicht, mit dem Ziel, dass wir einmal so sind, wie Gott uns haben will. Gleichgemacht seinem Sohn Jesus Christus, in dem die Fülle Gottes gänzlich wohnt, leibhaftig. Und nun führt uns das natürlich zu drittens. Diese beständige Liebe, sie hat Eigenschaften. Und wir nennen diesen Punkt Eigenschaften dieser Liebe des Vaters. Ja, wir haben es gelesen, diese bewegenden Verse 4 bis 7. Eines muss uns hier zunächst klar sein bei diesem Kapitel. Wenn wir dieses Kapitel lesen, dann kommen uns vielleicht all die Hochzeiten in den Sinn, wo dann 1. Korinther 13 natürlich die Wortverkündigung beinhaltet. Und das ist auch gut und schön und wunderbar. Aber vergessen wir nicht, 1. Korinther 13 zeigt zuallererst die Liebe Gottes. Und nicht die Liebe eines Hochzeitpaares. Natürlich dann widerspiegeln wir das, darauf kommen wir noch. Es geht also hier um diese zu erstrebende Mündigkeit in diesen tiefen Gedanken Gottes. 1. Korinther 13 zeigt also uns in erster Linie zuerst mal nicht, dass auch wir so leben sollen, sondern wir blicken ins Vaterherzen. Wir bestaunen die Eigenschaften der Liebe Gottes. Wenn wir also dann 1. Korinther 13 von Herzen verstehen, dann haben wir eigentlich keine seelsorgerlichen Nöte mehr in Bezug auf die Frage des Errettetseins oder des Leistenmüssens, in Bezug auf die Frage, liebt mich Gott überhaupt? Und falls Sie dieses Gefühl haben, dann lesen Sie doch dann in diesen Momenten dieses Kapitel und erinnern Sie sich, das ist Gottes Liebe gegenüber einem jeden von uns. Der Vers 4, er beginnt nämlich mit den Worten, die Liebe. Und das Grundwort hier meint eben diese reine, selbstlose, heilige Liebe, die aus Gott stammt. Diese Liebe, die alles auf sich nimmt, das ist Gottes Liebe. Da heißt es über diese Liebe, Gottes Liebe ist geduldig. Was können wir da über das Volk Israel staunen, als die Väter nicht auf Gottes Wunder geachtet haben? Sie gedachten nicht an seine Gnade. Sie waren widerspenstig beim Durchzug des Meeres, aber Gott, er hat sie gerettet. Dann haben sie geglaubt und sie haben Gott gelobt. Aber schon bald haben sie das alles wieder vergessen. Sie warteten dann nicht mehr auf seinen Rat. Sie wurden begehrlich in der Wüste und haben sogar das goldene Kalb gemacht. Gott wollte dann Konsequenzen ergreifen und doch sah er ihre Not. Er hörte ihr Schreien. Sein Herz wurde bewegt und er empfand Mitleid. Und Gott hat erreicht mit Israel, beziehungsweise Gott erreicht mit Israel in dieser Liebe, in dieser geduldigen Liebe sein Ziel. Und Gott, er ist genauso geduldig mit ihnen und mit mir. Ja, Kinder, sie vergessen immer wieder. Wenn ich zu unserem Elia sage, jetzt hast du schlecht auf mich gehört, dann sagt er, Papa, ich will doch auf dich hören. Und am nächsten Tag ist alles wieder vergessen. Und schon früh morgens habe ich wieder einen Pfeifton im Ohr, weil er wieder beginnt zu schreien. Ja, wie ein Vater sein Kind schrittweise eben weiterbringen will. Und wenn es auf die Nase fliegt, dann richtet er es wieder auf. Und er probiert es wieder von neu. Und wieder und wieder und wieder. Und vielleicht dann zu einem anderen Zeitpunkt, denn wenn Kinder müde sind, dann erreicht man gar nichts mehr. Wie oft vergessen wir? Wie oft tappen wir immer wieder in unsere gleichen Schwachheiten und Unzulänglichkeiten? Ja, Philipps Geduld, das ist eine Geduld, die sehr früh aufhört. Und die kommt dann auch immer wieder zum Vorschein und eben, Sie wissen es, dann reagiere ich aufbrausend. Vielleicht sind es bei Ihnen andere Dinge. Sie sind vielleicht jemand, der mit Nachtragen Schwachstellen hat. Gott, Ihr Vater, er sieht das als Not und will Ihnen in dieser Schwäche helfen. Es geht mit Ihnen und mit mir vorwärts. Gottes Liebe, sie ist freundlich. Gott, er verletzt niemanden. Bei Gott gibt es keinen rücksichtslosen Eifer. Ja, Menschen haben Mühe, andere Meinungen stehen zu lassen, Fremde Ansichten müssen bekämpft werden. Aber Gott, er ist so freundlich und gütig. Er ist großzügig. Und nicht nur denen gegenüber, die ihn lieben. Lukas 6, Vers 35. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn er ist gütig oder eben freundlich gegen die Undankbaren und Bösen. Gewaltig, nicht wahr? Gott will also, dass auf diesem Weg des Wachstums auch wir gütig und freundlich untereinander sind. Kennen Sie das? Sie arbeiten mit jemandem zusammen und der hat eine ganz andere Herangehensweise als Sie. Und Sie schauen dazu und innerlich wird es bei Ihnen schon kribbelig, also ich kenne das, weil irgendwie scheint das zu kompliziert, wie die Person das jetzt macht. Großzügig, freundlich einander machen und stehen lassen. Epheser 4, Vers 32. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Das Schöne bei Gott ist ja so, dass er uns im Erledigen von Aufgaben oftmals alle Freiheiten lässt. Er funkt nicht immer gleich dazwischen, obwohl er natürlich immer im Recht wäre, und sagt, das hätte ich jetzt aber so gemacht. Ja, Gottes Liebe, sie ist nicht eifersüchtig. Wie war es denn, als Gott Mensch wurde? Er erniedrigte sich selbst. Er erniedrigte sich so sehr unter alle Menschen. Eigentlich waren alle Menschen höher gestellt als wir, denn er kam, um zu dienen und nicht um sich dienen zu lassen. Diese Liebe ist somit nicht gekränkt, wenn andere Menschen bevorzugt werden oder einem selbst etwas voraushaben. Ja, je mehr von dieser Gottesliebe im Herzen Raum gewinnt, desto mehr verschwindet egoistisches und rücksichtsloses Verhalten oder Eifern und wir erhalten plötzlich den Blick für all die Menschen in unserem Umfeld. Die Liebe, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie schaut nicht auf andere herab. Gott, er entäußerte sich in seinem Sohn so sehr, oder wir können sagen, er verzichtete so sehr, als er Mensch wurde, dass er als Mensch müde wurde, gehorsam lernen musste und zu gewissen Zeitpunkten, je nachdem, wie Gott es ihm gab, er war ja so abhängig vom Vater, da wusste in gewissen Momenten auch Jesus nicht alles. Jesus blähte sich nicht auf, er prahlte nie, obwohl er ja allen Grund gehabt hätte. Wie ist es denn bei uns Menschen? Beispielsweise bringen wir doch schnell Beziehungen ins Spiel. Söhne von Prominenten beispielsweise. Weißt du denn nicht, wenn du jetzt vor dir hast, mein Vater ist der und der? Christus, er war kein Wichtigtuer, im Gegenteil. Er hielt sich verborgen, er ermahnte die Leute, sie sollen nicht von seinen Wundern weitererzählen. Und als die Witwe zwei Schärflein einlegte, da dachte Jesus nicht, ach, was hat die mir schon zu geben? Die Liebe, sie ist auch nicht unanständig. Gott, er vergreift sich nie im Ton. Und er verletzt niemals seinen guten Ruf. Wir finden bei ihm nichts Anstößiges. Bei so einigen Menschen der Öffentlichkeit, da kommt irgendwann mal ein Skandal zum Vorschein. Bei Gott gibt es nichts und er lebt ewig. Es gibt nichts, was der Mensch Gott irgendwie in einer Art und Weise vorwerfen könnte. Und deshalb sagt auch Gott zu uns in Philipper 2, Vers 8, im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was rein, was liebenswert, was wohltuend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Alles, was Gott macht, ist somit, wahrhaftig, ehrbar, gerecht, rein, liebenswert und wohltuend, lobenswert, alles. Ja, Gottes Liebe, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sondern sie versucht stets, den anderen zu bevorteilen. Das ist Gottes Gesinnung, meine Lieben. Diese Liebe, sie ist immerwährend für andere da. Gott ist stets für andere da. In seiner Liebe ist Gott stets für uns, so wie ein Vater auch für seine Kinder ist. Paulus, er wurde selber in dem zu einem gewaltigen Vorbild. Er bezeugt ja selbst im 2. Korintherbrief, dass er den Korinthern gegenüber in aufbrauchender und opfernder Liebe lebte und somit wirklich nicht den eigenen Vorteil gesucht hat. Gottes Liebe lässt sich nicht erbittern oder reizen. Bitterkeit, sie will immer dem anderen Schaden zufügen, aber Gott will alle Menschen retten. Das ist das Gegenteil von Schaden, ja. Und auch wenn wir in unserem Leben mal rebellisch sind, er will sie und mich weiterbringen, in seinem Wort, im Glaubensleben. Wie ist es bei uns, wenn uns selber Schaden zugefügt wird? Streben wir auch gleich nach Schäden, die der andere verdient hat, in unseren Gedanken? Diese Liebe ist nicht nachtragend. 2. Korinther 5, Vers 19. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Gottes Liebe trägt niemandem was nach. Sie behält den Fehler des anderen nicht im Gedächtnis. Das machen wir Menschen doch gerne. Das ist ja bei uns immer der brillante Schachzug dann in einem Konflikt, wenn wir irgendwie Fehler von vor einigen Jahren des anderen dann auf den Tisch bringen können. Gott, er macht das nicht. Diese Fehler und Sünden, sie sind im tiefsten Meer versunken. Also wenn Gott sagt, er hat vergeben, dann hat er vergeben. Und die Gedanken, die dann jeweils kommen, ah, für diese Sünde muss ich nochmals um Vergebung bitten und da nochmals und nochmals. Nein, Gott hat vergeben. Also wenn wir dann manchmal denken, weil ich jetzt das und das gemacht habe, habe ich mir jetzt den Ellbogen angeschlagen, das ist die Strafe Gottes. Nein, das stimmt nicht. Gott ist nicht nachtragend. Und diese Liebe, sie freut sich eben auch nicht an der Ungerechtigkeit und sie freut sich an der Wahrheit. Die Liebe freut sich nicht über Sünde von anderen Menschen. Sie trauert vielmehr mit. Da gibt es auch keine Schadenfreude, denn diese Liebe will helfen, davon loszukommen. Sie freut sich auch nicht, wenn jemand schlechter davonkommt als ich selber. Im Gegenteil, die Liebe Gottes hält sich an die Wahrheit und sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Die Liebe Gottes, heißt es hier in 1. Korinther 13, sie erträgt, sie glaubt, sie hofft und erduldet alles. Viermal heißt es alles. Und dieses vierfache Alles zeigt doch die grenzenlose Liebe Gottes. Sie erträgt alles. Sie kann also nicht nur viel, sondern eben alles aushalten, auch wenn sie Leid durch andere erfährt. Wenn wir mal darüber nachdenken, was das bedeutet, an irgendeinem Punkt, da kommen wir wahrscheinlich alle an unsere Grenzen, wo wir sagen, da hört es jetzt auf, das ist zu viel. Bei Gott gibt es das nicht. Klar ist aber, Gottes Liebe heißt nicht Schwamm drüber und gut ist. Das ist auch klar. Aber er liebt dennoch. Und diese Liebe gibt alles auf. Es ist eine aufbrauchende Liebe für andere, die eben alles erträgt. Gottes Liebe gibt alles für sie und mich. Und diese Liebe glaubt auch alles. Ist es nicht herrlich zu wissen, wenn wir zu Gott beten, dass er uns glaubt? Das ist manchmal so selbstverständlich, aber haben wir uns das mal überlegt? Gott, er glaubt uns, wenn wir etwas sagen. Stellen Sie sich vor, er würde uns misstrauen. Ist natürlich alles etwas hypothetisch, aber wenn ein Kind seinem Vater ernstlich etwas sagt, dann glaubt ein Vater doch gänzlich. Und wenn jemand einem nicht glaubt, dann ist doch das alles andere als zufriedenstellend, es macht traurig, es ist verletzend und man fühlt sich nicht verstanden. Und somit gilt für uns, die Liebe vertraut auch dem Vater natürlich gänzlich. Sie hofft alles, weil wir wissen, dass Gott in seiner Liebe alles richtig und liebevoll geplant und in seinem Heilsplan gemacht hat. Und diese Liebe, sie erduldet alles und sie hält durch bis zum Ende. Sie hält durch bei allem, was ihr zugefügt wird. Das sehen wir doch beim Sohn Gottes. Jesus hat das Kreuz erduldet. Und diese Liebe nimmt somit Belastungen in Kauf. Sie erduldet Unrecht, lässt sich benachteiligen. Sie erträgt Widerstände und Verleumdungen. Und meine Lieben, all das, das ist das Wesen der Gottesliebe. Ist das nicht beeindruckend? Das alles steckt in diesem Wort, die Liebe, 1. Korinther 13, Vers 4. Ist es nicht wunderbar, dass in dieser Liebe folgende Tatsache verankert ist? Niemand kann uns scheiden, niemand kann uns trennen von der Liebe Gottes. Wenn Sie fühlen, dass Gott Sie nicht hört, das Gebet angeblich nur bis zur Zimmerdecke kommt, es stimmt nicht. Wenn Sie Ängste haben, bin ich jetzt ein Abgefallener? Nein, auf keinen Fall. Gott liebt Sie und mich über alles mit dieser beständigen Liebe. Mit dieser immerwährenden Gottesliebe, die Liebe des Vaters gegenüber seinem Kind. Und wir erinnern uns, wenn diese Liebe nun ausgegossen ist in unsere Herzen, dann ist das doch ein Spiegel für unser Leben. Und dann sind wir eben bei einem Hochzeitspaar, das einander das Ja-Wort gibt. Dann sind wir in unserem Umfeld bei den Mitarbeitern. Aber abhängig ist es davon, ob wir Gott Raum geben oder nicht. Und es heißt ja dann auch, wie der Vater, so der Sohn. Das sollte man auch im geistlichen Sinne bei uns als Söhne und Töchter Gottes natürlich erkennen. Dieses Wesen Gottes, diese Liebe, sie soll also in unserem Leben Frucht, die Geistesfrucht wirken. Und wir erinnern uns, wir wollen und sollen reifen. Und da gehört natürlich unser Lebenswandel in dieser Liebe mit dazu, bis zu diesem vollständigen Ziel, eben eines Tages gänzlich mit der Fülle Gottes erfüllt zu sein. Wir sollen von der Unmündigkeit in die Mündigkeit übergehen. Die Erziehung eines Kindes in die volle Mannesreife wachsen. Und diese beständige Liebe Gottes mit diesen wunderbaren Eigenschaften, und das ist ein kurzer letzter vierter Punkt, das ist der alles überragende Weg des Vaters. Und das finden wir in den Versen 8 bis 13. Und wir vergessen natürlich dann bei diesem Abschnitt nicht, um was es in den Versen 1 bis 7 ging. Und als erstes dann hier wird offensichtlich in den Versen 8 bis 13 diese Eigenschaften, die wir hier betrachtet haben, sie sind bei Gott Dauerzustand, in vollkommener Art und Weise eben linear. Da heißt es in Vers 8, die Liebe Gottes, sie hört niemals auf. Sie vergeht niemals. Seine Liebe ist also nicht abhängig von seiner Tagesform. Gott ersteht nie mit dem linken Bein auf. Auch hört sie nicht auf, wenn Sie oder ich mit dem linken Bein aufgestanden sind und eben auch nicht in unseren Schwächen und Unzulänglichkeiten. Wir sahen vorher, Gaben, sie kommen und gehen. Einige hörten auf, nachdem dieses Vollkommene kam. Sie waren nicht mehr notwendig. Aber Gottes Liebe ist dauerhaft bis in die Vollendung immerwährend gleich. Und die Liebe ist also der überragende Weg unseres Vaters, um mit ihnen und mir fertig zu werden, sein Ziel zu erreichen. Die Liebe, die sie und mich nicht aufgibt, unermüdlich mit ihnen den Menschen weitermacht. Sie hört niemals auf. Stellen Sie sich das vor. Seit Vorgrundlegung der Welt liebt er sie und mich. Durch die ganze Zeitachse, als dann die Zeit entstanden war, hindurch, bis wieder in die Zeitlosigkeit der Vollendung, liebt Gott sie und mich immerwährend gleich. Gott gibt sie und mich, uns Kinder Gottes, nicht auf. So beharrlich will Gott uns reifen lassen bis in die volle Mündigkeit. Genau wie Eltern, wie Väter an ihren Kindern dranbleiben. Ja, und manchmal, da ist eine etwas härtere Gangart angezeigt, aber alles immer in der Liebe. Und weil Gottes Liebe der alles überragende Weg ist, deshalb ist die Liebe das Größte, Vers 13. Denn die Liebe ist die, die das alles vollbringt. Ohne Liebe gäbe es keine Hoffnung und ohne Liebe auch keinen Glauben. Deshalb heißt es, die Liebe ist das Größte. Und deshalb ist das in der Liebe Handeln auch die alleinige Handlungsweise, die Gott wohlgefällig ist. Und das gilt auch für uns. Und ein solches Handeln, das zeugt dann von Reife. Und möglich ist das allein durch Gottes ausgegossene Liebe in unsere Herzen. Und wenn wir dann so leben und die Geistesfrucht gewirkt wird, dann leben wir alle auch für unser Leben den alles überragenden Weg. Und nun zum Schluss. Wenn wir eines Tages dann in der Vollendung sind und wir zurückblicken auf unseren Erziehungsweg Gottes und sein Vaterherz uns vor Augen führen, dann werden wir vielleicht auch dieses Zeugnis ausstellen und dann sind wir wieder am Anfang von dieser Stunde. Gott, der Vater, er war der Wichtigste für mich. Er unterstützte mich, gab mir Sicherheit und Frieden. Er war mein Held und mein Vorbild, stets die erste Person, die ich anrief, wenn es mir gut oder schlecht ging. Früher dachte ich immer, er wolle mich einschränken und bremsen. Doch heute schätze ich seine Weisheit und Lebenserfahrung und seinen intelligenten und wie auch im positiven Sinne kritischen Charakter. Egal was auch immer war, er versuchte mich zu verstehen. Amen. Ich darf nochmals ganz kurz beten und dann singen wir noch gemeinsam ein Schlusslied und bitten dann noch um den Segen. Ja, Vater, wir danken dir für deine große Liebe, die wir in 1. Korinther 13 finden. Es ist deine Liebe, Herr, die wahre Gottesliebe, die über allem steht, diese selbstlose Liebe, und du hast sie in uns ausgegossen. Und ich will dich für uns alle bitten, dass es uns ein ernstliches Anliegen ist, in deinem Wort weiterzukommen, in diese Tiefen, gerade auch in diesen paulinischen Briefen, die ja doch so von deinen Gedanken übersät sind, diese tiefen Gedanken, Herr, lass uns doch darin wachsen und dich und deine Liebe immer mehr erkennen und dass wir bis zur ganzen Fülle Gottes erfüllt sind, Herr, und das werden wir auch eines Tages sein. Und dann betrachten wir wie von Angesicht zu Angesicht. Aber in deinem Wort haben wir die Möglichkeit und schon heute, und ich bitte dich, dass du uns eben dabei hilfst und dass du uns dein Wort aufschließt und eben auch, dass uns das wichtig ist. Und ich danke dir, dass ein jeder von uns so geliebt ist als dein Kind, dass du uns unterstützt, dass du uns trägst und dass es deine Liebe ist, die mit uns das alles auch vollbringt. Danke, Herr, für deine Liebe, die das Größte ist. Amen.